Reise in den Tod.
Herzlich willkommen zu Reise in den Tod mit Caro Kult
und Maria Erich. Wir sind Schauspielkolleginnen und große True Crime Fans. In unserem Beruf beschäftigen wir uns sonst meistens mit fiktionalen Geschichten.
Doch hier nehmen wir euch mit auf eine Reise in den Tod und erzählen euch von wahren Kriminalfällen, die auf Reisen oder im Urlaub passieren.
Triggerwarnung. In dieser Folge geht es um sexualisierte Gewalt.
Hi Maria.
Hallo Caro.
Erinnerst du dich noch an eine Klassenfahrt, die für dich ganz besonders war? Vielleicht ganz besonders toll oder auch ganz besonders doof?
Also ich habe so ein bisschen so eine merkwürdige Beziehung zu meinen Klassenfahrten, weil ich als kleines Kind, als wir so die ersten Klassenfahrten gemacht haben, habe ich mich nie so richtig safe gefühlt. Ich wollte eigentlich immer lieber zu Hause bleiben.
Krass.
Surprise. Und dann habe ich angefangen zu drehen und dann war es total oft so, dass ich die Klassenfahrten nicht mitmachen konnte, weil ich dann eben gar nicht da war und gedreht habe leider. Und
das fand
ich
auch eine eigene Klassenfahrt.
Das war auch eine eigene Klassenfahrt, aber trotzdem immer, wenn man dann wieder in den Klassenverband zurückgekommen ist, war es immer ein bisschen schade, weil dann hatten die alle irgendwie ihre kleinen Insider und haben Geschichten zusammen erlebt und dann hatte ich das halt nicht. Aber es gibt eine Klassenfahrt und zwar in der 11. Klasse sind wir mit meiner kompletten Stufe nach London gefahren und das war so cool. Und das habe ich so geliebt. Und da waren die Lehrer auch so entspannt und wir hatten einfach so eine gute Zeit. Und bei dir?
Ich habe Klassenfahrten geliebt. Ich war ja eh so ein Kind, auch als meine Mutter mich das erste Mal in den Kindergarten gebracht hat, also nur um so ein bisschen meinen Charakter zu zeichnen, habe ich nicht gemerkt, dass sie weg ist.
Was bist denn du für ein Einhorn?
Und dann war sie wieder da und ich habe total fröhlich gespielt und hatte schon eine coole Freundin gefunden. So ging es mir auch mit Klassenfahrten. Ich habe Klassenfahrten geliebt und habe so auch unterschiedliche. Auch ich war im Ferienlager und all sowas habe ich mitgenommen. Aber es gibt tatsächlich eine Klassenfahrt, an die erinnere ich mich besonders gerne. Da war ich in der 8. Klasse und habe gerade die Schule gewechselt, weil wir damals von Isernhagen nach Bad Nenndorf gezogen sind. Mhm. Und eigentlich, also es ist ja so ein bisschen so vielleicht befremdlich, weil ich war erst seit 2 Wochen in der 9. Klasse und dann ist diese Klassenfahrt gestartet.
Oh ja.
Aber es war super großartig, also weil ich wurde eh von dieser Klasse total sweet aufgenommen.
Du konntest halt alle direkt richtig kennenlernen.
Ja.
Außerhalb.
Ja, ich hatte auch direkt eine richtig tolle Freundin, mit der war ich auf einem Level und das war richtig cool und die Jungs waren auch saulustig, ich hatte da super viele Kumpels und so und das war wirklich, wir waren 8 Tage weg, was richtig lange ja auch war.
Ja.
Das galt so ein bisschen als die wilde Problemklasse.
Ich war auch immer in den Problemklassen. Ich weiß nicht, wie ich da immer reingekommen bin.
Ja, ich auch. Und es waren halt, wir waren, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, 7 Mädchen und der Rest waren und 20 Jungs oder so. Ja, ich fand das aber irgendwie ganz cool. Also ich mochte die Klasse richtig gerne. Und ich weiß, dann waren wir da, das war irgendwie in Bayern oder an der Grenze zu Österreich oder so. Und dann sind wir jeden Tag richtig viel wandern gewesen, weil der Klassenlehrer, der war ehrlich gesagt ziemlich strange, der wollte uns so ein bisschen auspowern, damit wir halt irgendwie nicht
gut schlafen.
Ja, und irgendwie, damit kein Scheiß passiert.
Mhm.
Und ich weiß, dann saßen wir einmal mit meiner Freundin, die ich da hatte und noch 3 Kumpels, haben wir dann Wahrheit oder Pflicht gespielt, natürlich. Und das war unten, also diese Jugendherberge war an so einem See und es war total schön und wir saßen an diesem Steg und dann hat einer halt aus Joke zu dem einen gesagt, ja, ich würde an deiner Stelle mit Klamotten in den See springen. Und ich weiß nicht mal mehr richtig, wie es dazu gekommen ist, aber der ist dann da irgendwie so ein bisschen reingeschubst, mit leicht selbst gesprungen, irgendwie so ein Wirrwarr. Es war halt aus dieser lustigen Situation heraus und dann war der plitschnass und wir mussten irgendwie wieder reinkommen. Ohne dass der Klassenlehrer, der war auch ein bisschen cholerisch, also wir hatten nicht so einen coolen Klassenlehrer, der wurde auch einfach nicht gemocht von niemandem auf der Schule. Und dann mussten wir irgendwie, dann haben wir uns da alle so hingestellt und haben so versucht mit denen zu reden und hinter ist der nasse Kumpel von uns dann so lang geschlichen, hat er natürlich gecheckt, der ist komplett gerastet, war völlig sauer.
Gerastet.
Und dann durften meine Freundin Lydia, hieß die, dann durften Lydia und ich keinen Kontakt mehr zu den Jungs aus unserer Klasse haben.
Nur ihr zwei.
Wir waren halt die zwei, die da mit unten am See waren und die dieses Spiel mitgespielt haben, warum dann unser Klassenkamerad.
Ihr seid natürlich der schlechte Einfluss.
Natürlich waren die Frauen, die verführerischen 14-jährigen Kinder,
guck sie dir an, die Sirenen.
Ja, die Sirenen. Na, auf jeden Fall gab es Kontaktverbot, weil wir waren eigentlich voll die coole Gruppe und mochten uns voll und so. Und dann gab es Kontaktverbot und wir durften nicht mehr mit denen abhängen und das war irgendwie völlig abgefahren. Also
irgendwie komisch, oder? Ich meine, passieren doch auf Klassenfahrten eigentlich viel schlimmere Sachen als.
Finde ich auch. Aber der Lehrer hatte auch wirklich eine Macke. Also der war wirklich nicht.
Grüße gehen raus.
Grüße gehen raus, ja. Also der wird sich das eh niemals anhören. Aber die Leute, die es sich anhören, die auf meiner Schule waren, wissen wahrscheinlich, wer das war. Ich glaube, der ist sogar. Ist der suspendiert worden? Irgendwie, es gab auch irgendeinen Skandal und der war einfach völlig am Ragen.
Ja, die meisten Klassenfahrten und was man so erlebt, ist eigentlich völlig harmlos. In unserem Fall heute ist es aber das komplette Gegenteil. Und trotz unserer Triggerwarnung, die ihr vorher hier schon gehört habt, wollen wir nochmal ausdrücklich darauf hinweisen. In diesem Fall geht es um ein Verbrechen an einem Kind und es gibt auch Vergewaltigung. Und wenn ihr denkt, dass das irgendwie schlechte Gefühle in euch auslöst, dann solltet ihr die Folge vielleicht nicht alleine hören oder aber eventuell ganz drauf verzichten.
Wir sind euch nicht böse, wenn ihr mal eine Folge auslasst. Wir finden diesen Fall wirklich auch hart und deswegen ist es okay. Schätzt euch da ein und entscheidet euch eventuell dagegen. Plan Fougère, ein kleines Juwel in der Bretagne, das gefühlt aus der Zeit gefallen ist. Durch das Dörfchen, in dem gerade mal 3500 Menschen dauerhaft wohnen, schlängeln sich kleine, kopfsteingepflasterte Gassen an alten Fachwerkhäusern und grünen Blumengärten vorbei. Ein seliger, friedlicher Ort, durch den im Sommer 1996 ein frischer Wind weht. Eine Jahrgangsstufe aus dem englischen Cornwall rückt an. 50 Schülerinnen und Schüler und 5 Lehrkräfte vom Launceston College beziehen ihr Lager in der örtlichen Jugendherberge, die mit ihren hölzernen Fensterläden und dem vorgelagerten kleinen Steinmäuerchen etwas Verwunschenes an sich hat. Für die meisten ist es der erste Urlaub ohne die eigene Familie und auch Caroline Dickinson betritt in diesem Sommer neues Terrain. Eine Woche lang ohne Papa John und Mama Sue. Außerdem hunderte Kilometer entfernt von Chester Jenny, die für Caroline gleichzeitig die beste Freundin ist. Für die zierliche 13-Jährige eine Herausforderung. Caroline stürzt sich trotzdem tapfer ins Abenteuer. Nur 10 Kilometer von ihrer Herberge entfernt wartet ein echtes Stück UNESCO-Weltkulturerbe. Mont Saint-Michel, ein Klosterberg samt alter Abtei, deren Ursprünge bis ins 8. Jahrhundert zurückreichen. Der Klosterberg ist von einer Bucht umschlossen und so verbindet der Trupp einen Tagesausflug am 17. Juli mit einer Wanderung am Meer. Die frische, salzige Brise noch in der Nase zieht es Caroline und ihre MitschülerInnen zu später Stunde zurück in die Jugendherberge. Caroline teilt sich hier ein Zimmer mit 4 Freundinnen, das eigentlich für weniger Personen gedacht ist. Weil sie unbedingt bei den Mädchen bleiben wollte, darf Caroline in einem improvisierten Nachtlager schlafen. Auf einer Matratze, die zwischen den Betten auf dem Boden platziert wurde. Der Himmel ist in dieser Nacht besonders klar und voller Sterne. Caroline kuschelt sich in ihren Schlafsack und stimmt mit leiser Stimme ein Kinderlied an. Funkel, funkel, kleiner Stern. Dann schließt sie ihre wasserblauen Augen und lässt sich von der Müdigkeit ins Land der Träume tragen. Als weit nach Mitternacht ein Schatten durch das Mädchenzimmer huscht, verwischt die Grenze zwischen Traum und Wirklichkeit. Und danach wird nichts mehr sein, wie es mal war.
Donnerstag, 18. Juli 1996. Über der Bretagne bricht ein neuer Tag an. In den Schlafsälen der Jugendherberge beginnt das große Recken und Strecken. So auch im Mädchenzimmer in der ersten Etage. Carolines Freundinnen schälen sich aus ihren Schlafsäcken und steigen aus den Hochbetten. Nur eine scheint in Zimmer 4 nicht in die Gänge zu kommen. Caroline liegt regungslos auf ihrer Matratze auf dem Boden. Das gemeinsame Frühstück steht an. Deshalb versuchen die anderen, sie zu wecken. Ohne Erfolg. Der Blondschopf rührt sich einfach nicht. Die Mädchen wissen nicht weiter, deshalb schlagen sie Alarm bei den Lehrkräften. Dass eine 13-Jährige einfach nicht aufwachen will, klingt erstmal halb so dramatisch. Zusammen mit einer Kollegin macht sich die Klassenleiterin auf den Weg zu Zimmer 4. Als die beiden an Carolines Matratze herantreten, der Schock. Ihr Gesicht ist blau angelaufen. Caroline ist nicht im Tiefschlaf. Sie ist tot.
Die Polizei, die kurze Zeit später bei der Jugendherberge eintrifft, behandelt das Zimmer der Mädchen als Tatort. Denn die auffindende Situation ihres Leichnams spricht für einen Sexualdelikt. Carolines Unterleib ist unbekleidet, wie ein Blick unter den Schlafsack zeigt. Ihr Slip liegt zusammengerollt zwischen ihren Beinen auf der Matratze. Außerdem ein weißer Baumwollwattebausch, der offenbar als Knebel diente und neben Caroline liegt. In ihrem Hüftbereich sind weiß-gelbliche Flecken erkennbar, mutmaßlich getrocknete Sperma. Caroline kam, um das Abenteuer Bretagne zu erleben. Jetzt wird ihr zierlicher Mädchenkörper in einem Leichensack für die gerichtsmedizinische Untersuchung abtransportiert. Alles deutet darauf hin, dass sie missbraucht und getötet wurde, während ihre Freundinnen im selben Zimmer geschlafen haben. Eine Horrorvorstellung, zumal 2 der Mädchen in der Nacht kurz wach wurden und der Polizei von Beobachtungen berichten, die sie in der Dunkelheit nicht richtig einordnen konnten. Eine von Carolines Freundinnen glaubt, im Halbschlaf gesehen zu haben, wie ein Schatten durchs Zimmer schlich. Sie dachte, dass es Caroline oder eins der anderen Mädchen ist, das zur Toilette muss. Die zweite Schülerin wurde gegen 3 oder 4 Uhr nachts kurz wach. Sie hatte ein leises Stöhnen gehört, das aus Carolines Richtung kam. Außerdem klang es für sie so, als ob Caroline in ihrem Schlafsack strampelt. Das Mädchen dachte, dass Caroline nur schlecht träumt und schlief wieder ein. Ich finde es einfach so furchtbar und grausam, wenn dir dann auch am nächsten Tag als so beste Freundin bewusst wird, was du da mitbekommen hast und was das eigentlich zu bedeuten hatte, dieses Strampeln und so ein Stöhnen.
Das ist so ein Horror, vor allem für so 13-jährige Mädchen. Ich meine, wenn man sich zurückerinnert in solchen Schlafsälen, wenn du mit mehreren Mädels, es ist immer so, dass irgendeiner sich nachts bewegt hat oder dass es irgendwie nochmal ein bisschen Gegiggel gab oder irgendwas. Ja. Natürlich denkt man da nicht darüber nach, dass es sein könnte. Furchtbar, richtiger Horror.
Richtiger Horror, und dann wirst du ja wahrscheinlich auch Gewissensbisse haben, weil du denkst, hä, warum habe ich nichts gesagt? Oder weißt du, auch wenn du älter wirst und dann irgendwann immer mehr begreifst, was das war. Also,
du machst dir sicherlich auch Vorwürfe.
Und auch an ihrer Stelle, weißt du, sie strampelt da und denkst so, scheiße, wieso,
keiner
wieso,
hört.
Wieso hilft mir niemand?
Mhm.
Wenn sie überhaupt selber realisiert hat, was ihr da gerade passiert. Also es ist wirklich einfach, es geht so unter die Haut.
Furchtbare Situation, das will man sich gar nicht ausmalen.
An den Außentüren und Fenstern können die Polizeikräfte keine Einbruchsspuren erkennen, aber eine der Türen im Erdgeschoss ist unverschlossen. Eine Sicherheitsmaßnahme, die eigentlich dazu dienen sollte, dass im Fall eines Brandes schnell evakuiert werden kann. Tatsächlich könnte die unverschlossene Tür in diesem Fall das Eintrittstor für einen Fremden gewesen sein.
Zu Hause in England ahnen Carolines Eltern von alledem nichts. Sie glauben, dass ihre Älteste gut aufgehoben ist in der Bretagne. Mama Sue hatte Carolines Lehrerin vor der Abfahrt noch darum gebeten, ein Auge auf ihr Mädchen zu haben. Caroline ist keine gute Esserin. Außerdem ist sie sehr zurückhaltend, fast schon schüchtern im Umgang mit anderen. Mütterliche Sorgen, die offenbar unbegründet waren. Sue hatte nach der Ankunft in der Schulherberge noch mit ihrer Tochter telefoniert. Alles in Ordnung, Frankreich sei toll, nur die Unterkunft sei scheiße. Umso härter trifft sie und ihren Mann John die Nachricht, die sie an diesem Vormittag erhalten. Das eigene Kind tot im Schlafsack gefunden. Verdächtige Umstände, Ermittlungen laufen. Mehr als der Verstand im ersten Moment begreifen kann. Ohnmacht, Fassungslosigkeit, Verzweiflung. Carolines Eltern fühlen in diesen Minuten alles und nichts. Sie wollen zu Caroline, sie wollen zu ihrem Mädchen. Deshalb fackeln sie nicht lang und fahren sofort nach Frankreich. Eigentlich sollte die Klassenfahrt in die Bretagne die großen Sommerferien einläuten. Stattdessen markieren sie für Carolines Familie den Anfang eines Albtraums, aus dem es einfach kein Erwachen gibt. Das Leben, wie John und Sue es kannten, ist auf einmal vorbei. Zerfetzt in ein davor und ein danach.
Ich muss nur mal kurz sagen, wie unfassbar doll muss man die LehrerInnen dann hassen, als Elternteil in dem Moment. Irgendwie kann ich mir auch nicht richtig erklären, wie das einfach passieren kann. Also ich denke das jetzt so, wenn man mit jungen Leuten auf einer Reise ist, dann gehe ich doch irgendwie sicher, dann lasse ich halt einen Schlüssel von innen stecken, damit ich es schnell umdrehen kann, wenn irgendwas evakuiert werden muss. Aber also ich finde den Gedanken schon bizarr, dass die Tür offen ist und da einfach irgendjemand in diese Zimmer gehen kann.
Ja, absolut. Aber wir wissen halt auch nicht, ob die das vielleicht nicht wussten. Ob es vielleicht irgendwie erst im Nachhinein dann klar wurde, dass diese Tür offen ist. Ich denke mal, also man geht ja aber auch nicht davon aus. Das ist ja das Schlimme. Du gehst nicht davon aus, dass irgendjemand da reinkommt und sich an diesen Mädchen vergehen will. Das ist halt so, also ich verstehe es aus der Elternperspektive absolut. Klar, man hat diese Wut oder vor allem erstmal irgendwie diese Ohnmacht auch, die sich dann bestimmt auch in Wut verändert. Aber es ist doch einfach, das ist sowas, passiert.
Ich weiß nicht. Ich bin aber eh so eine Abschließerin. Ich schließe alle Türen nachts ab. Und für mich wäre das, also ich weiß nicht, wenn ich weiß, ich habe Verantwortung für so viele junge Menschen, mir wäre das, also ich finde, natürlich rechnest du nicht damit und natürlich ist es kein...
Kann halt auch mal durchgerutscht sein, ne? Kann halt auch irgendwie, ich weiß nicht... Ich glaube, die Schuldfrage ist hier natürlich eben eine andere.
Ja,
aber
logisch.
Also, dass diese Emotion hochkommt, wenn man jetzt an die Eltern denkt, ist natürlich vollkommen klar.
Ich meine nur, also ich glaube, wenn ich Mutter von diesem Kind wäre, ich könnte einfach nicht fassen. Keine Ahnung, wenn ich mir vorstelle, ich habe Kinder und so das erste Mal, wenn du sie gehen lässt und mit auf eine Reise schickst, dann vertraust du ja diesen Menschen, die Aufsicht haben, dein Wertvollstes an, so, ne?
Ja.
Das ist für mich irgendwie so... Also,
ja, es ist unvorstellbar. Krass. Ja, es ist unvorstellbar. Vor allem, weil die Mutter ja auch eben noch der Klassenlehrerin gesagt hat, sie soll ein besonderes Augenmerk auf ihre Tochter haben. Es zeugt ja auch schon davon, dass sie sich ein bisschen Sorgen gemacht hat, sie jetzt wirklich gehen zu lassen.
Ja.
Und dann passiert das. Das ist eigentlich, das, also es ist unvorstellbar.
In der Schulherberge sind die Befragungen indessen noch in vollem Gange. Alle SchülerInnen und Lehrkräfte werden von der Polizei vernommen, manche von ihnen stundenlang. Der Schock sitzt noch tief und die Sprachbarriere ist groß. Die Zustände vor Ort sind chaotisch, die Erinnerungen bei manchen lückenhaft. Und so werden die Aufnahme und die Übersetzung der Aussagen für alle zur nervlichen Zerreißprobe. Eine Schülerin, die im Zimmer gegenüber von Carolines Schlafsaal untergebracht war, erinnert sich an eine verstörende Begegnung. Bei einem nächtlichen Toilettengang habe sie einen Mann gesehen, der draußen auf dem Flur entlang schlich. Sie beschreibt ihn als älter, vielleicht 30 bis 40. Laut Angabe des Mädchens hatte er auffallend buschige Augenbrauen, zerzaustes Haar und wirkte ziemlich ungepflegt. Auf Grundlage ihrer Angaben lässt die Polizei ein grobes Phantombild anfertigen, mit dem nach dem Unbekannten gefahndet wird. Die Schüler und Schülerinnen dürfen erst 2 Tage, nachdem Carolines Leichnam entdeckt und formal identifiziert wurde, abreisen. Zu Hause in England bekommen sie psychologische Unterstützung an die Hand und die Eingangspforte des Launceston College wird zum symbolischen Ort der Trauer. Ein Meer aus Kuscheltieren und Trauerkränzen türmt sich in den nächsten Tagen vor Carolines Schule auf. Darunter auch handgeschriebene Karten, aus denen nicht nur der Schock und die Trauer sprechen, sondern auch die Wut.
Ich hoffe, der Mann, der dir das Leben genommen hat, bekommt eine lange und schmerzhafte Strafe. Gott mag ihm vielleicht vergeben, aber ich weiß, dass ich das nie tun werde.
Mittlerweile liegt das Ergebnis des Obduktionsberichts vor. Und das verwandelt die anfänglichen Befürchtungen in eine schlimme Gewissheit. Die 13-Jährige wurde vergewaltigt und erstickt. Im Nachgang kann allerdings nicht mehr bestimmt werden, ob der Erstickungstod vor, während oder nach dem sexuellen Übergriff eintrat.
Der Mann, der Caroline das angetan hat, konnte nach der Tat zwar flüchten, doch er hat etwas zurückgelassen, das für die weiteren Ermittlungen entscheidend ist. Denn bei den Flecken auf Carolines Körper handelt es sich tatsächlich um Sperma, aus dem ein DNA-Profil extrahiert werden konnte. 1996 ist die DNA-Datenbank in Frankreich noch nicht so gut ausgebaut wie heute und das Profil des Täters wurde noch nicht erfasst. Der zuständige Untersuchungsrichter könnte zwar groß angelegte Tests in Plaine Fougère anordnen, aber er fährt mit angezogener Handbremse. Lediglich 2 männliche Lehrer und ein Busfahrer, die während der Klassenfahrt Kontakt zu Caroline hatten, wurden bislang getestet. Ergebnis negativ. Als die französische Polizei nur wenige Tage nach Carolines Tod vermeldet, dass sie einen tatverdächtigen Landstreicher festgenommen hat, ist das Aufatmen erstmal groß. Der Mann ist ein verurteilter Sexualstraftäter und wird stundenlang von der Polizei befragt. 17 Tage lang bleibt er in Polizeigewahrsam, bevor ihn ein DNA-Abgleich entlastet. Sein genetisches Profil passt nicht zu den Spuren, die an Carolines Körper gefunden wurden.
Die Uhren stehen gefühlt wieder auf Anfang und Carolines Eltern sind wütend. Sie üben immer wieder Druck auf die französischen Behörden aus. Ihr Vorwurf, zu langsam, zu engstirnig, zu wenig Kommunikation. Die französischen Ermittelnden hätten sich zu lange auf ihren Tatverdächtigen versteift und damit wichtige Zeit verschenkt. Sue wird zu Hause in England gebraucht. Als Krankenschwester hat sie einen knochenharten Job, der ihr viel abverlangt. Dann noch die 2. Tochter, Jenny, die sich mehr und mehr in sich zurückzieht und aufgefangen werden will. Und so ist es Vater John, der in den Wochen und Monaten nach Carolines Tod immer wieder in die Bretagne reist. Als Gesundheitsbeauftragter verbringt er sonst die meiste Zeit hinterm Schreibtisch. Jetzt wird er zum Kämpfer an vorderster Front. Für seinen kleinen Blondschopf, für die Gerechtigkeit. Mit der Unterstützung eines französischen Anwalts will er die Öffentlichkeit für den Fall seines getöteten Mädchens sensibilisieren und die Ermittlungen am Laufen halten. Immer wieder tritt er vor Kameras und Mikrofone. Immer wieder ist das Anliegen dasselbe. Wer Hinweise hat, soll sich bitte melden. In Großbritannien setzt man bei der Ermittlungsarbeit schon seit langem vermehrt auf das Instrument der DNA-Technologie. Hier wurde der erste DNA-Massentest bereits 1986 durchgeführt und John will durchsetzen, dass auch im Fall seiner Tochter endlich groß angelegte Tests angeordnet werden. Aber bei den Verantwortlichen stößt er monatelang auf taube Ohren.
Erst ein Jahr nach der Tat zahlen sich die Beharrlichkeit und die anhaltende Kritik von Carolines Eltern aus. Im Sommer 1997 wird der ursprüngliche Ermittlungsrichter von dem Fall abgezogen und durch einen neuen ersetzt. Renaud van Rumbeck, ein erfahrener Amtsmann, dem die Entschlossenheit ins Gesicht geschrieben steht und der in Frankreich als Star auf seinem Gebiet gehandelt wird. Anders als sein Vorgänger ordnet der schnauzbärtige van Rumbeck nun einen Massen-DNA-Test an. In der Geschichte Frankreichs ist es das erste Mal, dass systematisch und im großen Stil getestet wird. In einem ersten Durchlauf werden alle männlichen Bewohner aus Plaine Fougère im Alter von 15 bis 60 Jahren zum Speicheltest gebeten. Später werden die Tests auf die umliegenden Dörfer ausgeweitet. Der erhoffte Treffer bleibt zwar aus, doch Van Rumbeck bleibt beharrlich. Er hält es für möglich, dass ein Serientäter in der Bretagne sein Unwesen treibt. Denn in derselben Nacht, in der Caroline getötet wurde, kam es in einer Jugendherberge, die nur etwa 40 Kilometer von Plaine Fougère entfernt ist, zu einem anderen Zwischenfall. Ein Mann war in ein Mädchenzimmer eingedrungen und hatte einer schlafenden Schülerin die Hand auf den Mund gelegt, während er sie mit der anderen im Intimbereich anfasste. Das Mädchen begann zu keuchen und als die anderen Schülerinnen von den Geräuschen gegen 2.30 Uhr wach wurden, ließ der Unbekannte von seinem Opfer ab und floh.
Der erste Untersuchungsrichter hat keine Verbindung zwischen den beiden Taten hergestellt. Aber Van Rümbeck wirft Anfang 1998 die Theorie auf, dass es sich um denselben Mann handeln könnte, der später auch Caroline missbrauchte. Wir erinnern uns, bei Carolines Leiche wurde ein Baumwoll-Wattebausch gefunden. Und so ein Wattebausch kam auch beim ersten Übergriff zum Einsatz. Van Rümbeck studiert Carolines Akte aufmerksam und bewertet die Aussagen von damals nochmal neu. Ein Mädchen, das damals im Zimmer neben Carolines Schlafsaal untergebracht war, hatte von einem Mann mit einem weißen Lieferwagen berichtet, der am Tag vor Carolines Tod vor der Jugendherberge herumlungerte. Durchdringender Blick, dunkles, unordentliches Haar, Lederjacke. Dasselbe Mädchen hörte später in der Nacht, wie sich jemand an der Türklinke ihres Zimmers zu schaffen machte. Sie und ihre Freundinnen hätten gekichert, weil sie dachten, dass eine Lehrkraft gerade eine nächtliche Kontrollrunde macht. Womöglich war es dieses Kichern, das ihnen in dieser Nacht das Leben gerettet hat. Ein mobiler Täter, der Zugang zu einem Fahrzeug hat, passt ins Bild des Serientäters, der in derselben Nacht an zwei verschiedenen Orten zugeschlagen hat. Im Februar 1998, also anderthalb Jahre nach Carolines Tod, lässt Van Rümbeck mit Hilfe von Carolines Mitschülerin ein neues, genaueres Phantombild des Verdächtigen erstellen.
Als das neue Bild im Rahmen einer Pressekonferenz präsentiert wird, ist auch John persönlich anwesend. Seit Carolines Tod ist es nun schon das 8. Mal, dass ihr Vater den Weg nach Frankreich auf sich nimmt. Sein Appell an die Öffentlichkeit ist immer noch der gleiche, wie zu Beginn der Ermittlungen. Hinschauen, helfen. Ganz Frankreich soll das Gesicht des Verdächtigen kennen, denn es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Mann auch noch in anderen Teilen des Landes zugeschlagen hat. Van Rümbeck prüft mögliche Zusammenhänge zu ähnlich gelagerten Fällen und stößt dabei auf einen Namen. Francisco Arce Montes, geboren am 14. März 1950 in Gijón, einer Küstenstadt im Norden Spaniens. Er wurde 1994 in der Loire-Region verhaftet, nachdem eine 14-jährige schlafende Irin in einer Jugendherberge angegriffen wurde. Eine DNA-Probe wurde damals nicht genommen und die Beweislage war zu dünn, um Anklage gegen den gebürtigen Spanier zu erheben. Er ist einer von insgesamt 48 Männern, die Ermittelnden gern ausgiebiger befragen würden. Aber seine Spur hat sich nach seiner Entlassung aus dem Gewahrsam verloren. Sein aktueller Aufenthaltsort ist den französischen Behörden nicht bekannt. Montes könnte praktisch überall sein. Bei seiner früheren Festnahme hatte er ein ganzes Dutzend Karten von Jugendherbergen bei sich. Van Rümbeck lässt sein Phantombild deshalb europaweit an alle Polizeidienststellen weiterleiten. Aber der Spanier scheint wie vom Erdboden verschluckt.
Als Van Rümbeck im Spätsommer 1999 einen neuen Job antritt, befürchten John und Sue, dass die Ermittlungen versanden. Doch auch der neue Untersuchungsrichter legt sich für die Familie ins Zeug und bindet die britischen Behörden stärker in den Fall ein. Trotzdem sollte es noch Jahre dauern, bis wieder Bewegung in den Fall kommt. Am 1. April 2001, also fast 5 Jahre nachdem Caroline getötet wurde, veröffentlicht die britische Sunday Times einen Artikel, in dem Montes Name erstmals öffentlich erwähnt wird. Außerdem wird die Phantomzeichnung abgedruckt, die das Gesicht des Gesuchten zeigt. Und damit kommt ein gewaltiger Stein ins Rollen. Denn ein amerikanischer Zoll- und Grenzschutzbeamter wird auf den Fall der getöteten 13-Jährigen aufmerksam. Carolines Geschichte bewegt ihn, deshalb beschließt er in seiner Mittagspause auf gut Glück eine Systemabfrage durchzuführen. Wenn der Verdächtige irgendwann mal in die USA eingereist ist, dann muss sein Name im System auftauchen. Die Eigeninitiative des Beamten zahlt sich aus, denn der Name ploppt tatsächlich auf seinem Monitor auf. Allerdings in leicht abgeänderter Form. Der Mann hatte unter dem Vornamen Francisco und unter dem Doppelnachnamen Arce Montes eingecheckt. Die Geburtsdaten des Mannes stimmen allerdings mit den Angaben aus dem Artikel überein. Der 51-Jährige befindet sich gerade wegen eines ähnlichen Tatvorwurfs in Polizeigewahrsam in Miami, Florida. Er wird beschuldigt, eine schlafende Studentin in einem Low-Budget-Hostel missbraucht zu haben.
Der Zollgrenzschutzbeamte fordert den Polizeibericht aus Miami an. Daraus geht hervor, dass Montes nach seiner Festnahme von ausgedehnten Europatrips berichtet und während seiner Befragung verstörende Rückfragen gestellt hatte.
Ist es strafbar, betrunken bei jemandem einzubrechen? Ist es in den USA verboten, vor jemandem zu masturbieren?
Im Zuge der Festnahme wurde außerdem eine DNA-Probe vom Weltenbummler genommen und die könnte den Durchbruch im Fall von Caroline bedeuten. Der Beamte setzt sich mit den französischen Ermittelnden in Verbindung und diese fallen aus allen Wolken, als sie hören, dass sich ihr Tatverdächtiger in die USA abgesetzt hat. Fast 5 Jahre nach Carolines Tod kommen die Ermittelnden also über Umwege an die DNA ihres Verdächtigen und erzielen einen Treffer. Denn ein Abgleich mit dem Spurenmaterial, das auf Carolines Körper gefunden wurde, belegt, dass es sich dabei um Montes Sperma handelt. Ein kurzer Einschub an dieser Stelle. Aus den Quellen geht nicht hervor, wie die Behörden in Miami weiter mit dem Fall der missbrauchten Studentin verfahren sind. Montes wird jedenfalls im November 2001 nach Frankreich ausgeliefert, wo er im Fall von Caroline wegen Mordes und Vergewaltigung angeklagt wird. Als ihre Eltern über die neuesten Entwicklungen ins Bild gesetzt werden, steht ihnen die Erleichterung ins Gesicht geschrieben. Vollends aufatmen können die beiden aber noch nicht. John und Sue wollen persönlich dabei sein, wenn ihm in Frankreich der Prozess gemacht wird. Sie wollen nicht nur ihrer eigenen Trauer, sondern auch Caroline vor Gericht ein Gesicht geben, auch wenn es schwer fällt.
Aber bis es zum Gerichtsprozess kommt, wird es noch dauern. Der Fall ist komplex und er ist international. Um Montes Spuren nachzuzeichnen, müssen die französischen Ermittelnden engmaschig mit den anderen Ländern zusammenarbeiten. Montes tingelte fast 3 Jahrzehnte lang durch Europa, wie sich zeigt, und wurde mehrfach wegen sexuellen Übergriffen in Hostels festgenommen. Seine Opfer? Junge Frauen und Mädchen in Carolines Alter. Montes geht nach seiner Auslieferung aus den USA in den Hungerstreik und verzögert das Verfahren dadurch noch zusätzlich. Er verbringt monatelang in einer psychiatrischen Abteilung. Als der Prozessbeginn im Juni 2004 näher rückt, wollen er und sein Anwaltsteam die Hauptverhandlungen verschieben lassen. Begründung: Da er erst vor einer Woche wieder in den normalen Vollzug verlegt wurde, habe man nicht genügend Zeit gehabt, seine Verteidigung richtig vorzubereiten. Doch die zuständige Richterin lehnt den Antrag ab. Und so beginnt der Prozess wie geplant am 7. Juni 2004 vor einem geschworenen Gericht in Rennes.
Rund 8 Jahre sind seit Carolines Tod vergangen. 8 Jahre, in denen besonders John immer wieder gegen die schiere Gleichgültigkeit und die Inkompetenz des ersten Untersuchungsrichters auf die Barrikaden ging. Die Fehlentscheidungen in der früheren Ermittlungsphase, die dazu beigetragen haben dürften, dass es erst jetzt zum Prozess kommt. In Carolines Heimat wird der Fall als Paradebeispiel für behördliches Versagen gesehen. Für die Verhandlungen reist ihre Familie aus England an. John und Sue haben sich mittlerweile getrennt. Seit Carolines Tod liegt ihre Welt in Trümmern. Den Verlust der eigenen Tochter hat ihre Ehe nicht verkraftet. Jenny, die erst 11 Jahre alt war, als sie ihre Schwester verlor, ist mittlerweile 19. Die ersten Schritte ins Erwachsenenleben musste sie ohne ihren Lieblingsmenschen gehen. Zum Prozessauftakt verfolgen die drei mit angespannter Miene, wie die Anklageschrift verlesen wird. Weil sie kein Französisch sprechen, wird simultan für sie übersetzt. Sie können über Kopfhörer verfolgen, was gesprochen wird. Von Vergewaltigung ist die Rede, von einem Wattebausch Knebel, von einer Männerhand, die sich über Carolines Mund und Nase legt, von Erstickung. Die Details sind grausam, sie tun schon beim Zuhören weh. Sue und Jenny können nicht anders und nehmen ihre Kopfhörer zwischendurch ab. Vater John ist der Einzige, der sich tapfer durchkämpft. Er will wissen, wie die letzten Minuten im Leben seines Mädchens aussahen. Auch wenn er die Bilder, die dadurch im Kopf entstehen, wie ein Brandmal für die Ewigkeit mit sich herumtragen wird.
Nur wenige Meter entfernt sitzt der Mann, der sein Mädchen laut Anklageschrift vorsätzlich erstickt haben soll. John, Sue und Jenny sehen Montes im Gerichtssaal zum ersten Mal persönlich. Eingefallen wirkt er, fast schon gebrechlich. Die Monate in Untersuchungshaft haben Spuren hinterlassen. Der mittlerweile 54-Jährige erscheint an diesem ersten Verhandlungstag emotionslos, beinahe so, als würde ihn das Gesagte gar nichts angehen. Als Nicht-Muttersprachler könnte der gebürtige Spanier ebenfalls die Simultanübersetzung nutzen. Aber er nimmt seine Kopfhörer wiederholt ab. Er behauptet, er habe ein Ohrenleiden. Montes hält sich bedeckt und macht kaum Angaben zu den Tatvorwürfen. Umso mehr fallen die Aussagen der Personen ins Gewicht, die in den nächsten Tagen in den Zeugenstand gerufen werden. Darunter auch Carolines ehemalige Mitschülerin, die in der Tatnacht eine flüchtige, unheimliche Begegnung auf dem Flur hatte. Seitdem sind 8 lange Jahre vergangen. Die mittlerweile 21-Jährige ist sich trotzdem sicher, in Montes den Mann mit den buschigen Brauen von damals wiederzuerkennen. Sein böser Blick sei noch der gleiche wie damals.
Am 4. Prozesstag steht die Person Montes im Fokus. Die Geschworenen sollen erfahren, wer da eigentlich vor ihnen auf der Anklagebank sitzt und welche Persönlichkeit sich hinter den ausdruckslosen, dunklen Augen verbirgt. Doch angesprochen auf seinen Werdegang hält sich der 54-Jährige bedeckt. Er will nicht aus seinem Leben erzählen. Deshalb greift das Gericht auf alte Gesprächsprotokolle zurück, die nach seiner Auslieferung aus den USA entstanden sind. Im Gespräch mit den französischen Ermittelnden war der 54-Jährige kooperativer und sprach von einer unglücklichen Kindheit. 1950 wird Montes in Nordspanien als 2. Kind in eine klassische Mittelstandsfamilie hineingeboren. Seine ältere Schwester genießt bei der Mutter eine Sonderstellung. Er hingegen nimmt die Rolle des Sündenbocks ein. In der Schule wird er gemobbt und er kassiert Schläge. Warum, kann er sich selbst nicht erklären, aber er glaubt, dass das, Zitat, schlechte Gefühl, das er innerhalb der Familie verspürt, einen Einfluss auf seinen weiteren Werdegang hatte. Während der Jugend entwickelt Montes einen Reinlichkeitszwang. So haben es zumindest seine Schwester und die Mutter bei früheren Befragungen berichtet. Türgriffe und Lichtschalter fasst er nur mit einem Taschentuch an. Außerdem schrubbt er sich 25 Mal am Tag die Hände. Mit Anfang 20 begibt er sich zum ersten Mal in psychiatrische Behandlung. Diagnose: Depression. Später zieht es ihn ins europäische Ausland, wo er sich mit Gelegenheitsjobs durchschlägt. Der mittlerweile verstorbene Vater unterstützt ihn in dieser Zeit finanziell.
1981 dann der erste polizeibekannte Übergriff. Montes missbraucht eine junge Französin namens Christine in einem Hostel in den Niederlanden. Sein Opfer ist gerade mal 15, er hingegen doppelt so alt. Christine ist damals noch zu jung, um zu begreifen, was gerade vor sich geht. Sie wehrt sich nicht gegen den nächtlichen Übergriff. Beide führen später eine vermeintlich einvernehmliche Beziehung, aus der sogar ein gemeinsamer Sohn hervorgeht. Christine verlässt Montes allerdings, nachdem er sie schlägt. Den Kontakt zum Sohn unterbindet sie. Das Gericht hört von Angriffen, Festnahmen und Verurteilungen in mehreren europäischen Ländern, Niederlande, Deutschland, Frankreich, Spanien und zuletzt auch in Miami, was letztlich zu Montes Auslieferung und zum Prozess führte. Montes Mutter kam es offenbar ganz gelegen, dass sich der Sohn ins außereuropäische Ausland absetzen wollte. Eine frühere Aussage der Frau wird verlesen. Darin heißt es, sie sei angewidert von ihrem Sohn. Sie würde lieber auf der Straße schlafen, als gemeinsam mit ihm unter einem Dach.
Zu viel für das fragile Nervenkostüm des Angeklagten. Montes zeigt nun zum ersten Mal seit Prozessbeginn Gefühl. Er bricht in einen Weinkrampf aus. Die Verhandlung muss für eine halbe Stunde unterbrochen werden. Der 54-Jährige wird an diesem Tag nicht nur mit seiner eigenen Vergangenheit konfrontiert, sondern auch mit dem Ergebnis des DNA-Abgleichs. Ein forensischer Beweis, der eine deutliche Sprache spricht und dazu führt, dass Montes jetzt einräumt, was sich nicht mehr leugnen lässt. Er erzählt, dass er damals eigentlich in London lebte und nur nach Frankreich reiste, weil er Kontakt zu seinem leiblichen Sohn aufnehmen wollte. Doch es kam nicht zu dem erhofften Treffen. Laut eigenen Angaben wollte Montes am 17. Juli 1996 eigentlich wieder zurück nach England, musste seine Abreise aber notgedrungen verschieben, weil seine Fähre nicht wie geplant fuhr. Seinen Frust über das geplatzte Treffen habe er im Tagesverlauf mit Schnaps und Tabletten betäubt. In der Nacht vom 17. auf den 18. Juli dann der erste Übergriff auf eine schlafende Schülerin, bei dem er unterbrochen wurde. Immer noch erregt habe er sein Glück in der nächsten Jugendherberge versucht, wo er die schlafende Caroline auf einer Matratze am Boden entdeckte. Montes erzählte, dass er Caroline streichelte und dabei masturbierte. Als er später das Zimmer verließ, habe er geglaubt, dass sie nur schläft.
Angaben zu dem Wattebausch, mit dem Caroline geknebelt wurde, macht er allerdings keine. Und wir erinnern uns, im Zuge der Obduktion wurden bei Caroline vergewaltigungstypische Verletzungen festgestellt. Es bleibt also nicht nur beim Streicheln. Montes Verteidigung will erwirken, dass die Tat nicht als Mord gewertet wird, sondern nur als Vergewaltigung mit Todesfolge. Denn das würde ein geringeres Strafmaß bedeuten. Die einzige Person aus Montes näherem Umfeld, die sich bereit erklärt hat, persönlich auszusagen, ist ein alter langjähriger Freund. Und das, was er berichtet, lässt den Anwesenden die Nackenhaare zu Berge stehen. Er erzählt, dass sein Kumpel, Zitat, alle Jugendherbergen in Europa kannte und seine Zeit damit verbrachte, Mädchen hinterher zu jagen. Für den Angeklagten sei das perfekte Alter 11 oder 12. Wenn sie älter als 20 waren, seien sie schon zu alt für ihn gewesen.
Ausführungen, die für den Staatsanwalt ins Bild des brandgefährlichen Serientäters passen, der jahrzehntelang sein Unwesen trieb. Sein Fazit zur Person des Angeklagten fällt dementsprechend hart aus.
Was hat er mit seinem Leben gemacht, außer durch Europa zu wandern, von Jugendherberge zu gehen, auf der Suche nach jungen Mädchen im Alter von 13 Jahren, auf der Suche nach ein paar Sekunden sexueller Befriedigung?
Ein einbestellter psychiatrischer Gutachter kommt zu dem Schluss, dass der Angeklagte voll schuldfähig ist. Montes verfüge nur über eine bescheidene Intelligenz. Dennoch sei er kognitiv in der Lage zu verstehen, was um ihn herum geschieht. Es gäbe keine Anzeichen einer Geisteskrankheit, die sein Urteilsvermögen trübe. Laut Befund des Psychiaters weist Montes alle Merkmale einer, Zitat, eindeutigen, männlichen, pädophilen Haltung auf. Kurz zur Erklärung. Eine pädophile Störung ist eine sexuelle Präferenzstörung, die sich niemand aussucht. Nicht alle, die Kinder missbrauchen, sind pädophil und nicht alle, die pädophil sind, werden automatisch zum Täter oder zur Täterin. Pädophilie ist nicht heilbar. Betroffene können durch Therapie aber lernen, wie sie mit ihrer Störung umgehen können, sodass niemand zu Schaden kommt. Eine medikamentöse Begleitung kann außerdem dabei helfen, den Testosteronspiegel und dadurch auch den Sexualtrieb zu reduzieren. Allerdings spricht nicht jeder Mensch auf Therapie an. In Montes Fall hält der Gutachter einen Therapieerfolg für unwahrscheinlich. Die Chancen auf Behandlungserfolg stünden besser, wenn er ein spontanes Schuldeingeständnis gemacht hätte. Montes machte aber erst ein minimales Eingeständnis, nachdem er mit dem DNA-Treffer konfrontiert wurde und ihm praktisch keine andere Wahl mehr blieb. Ein unverbesserlicher Pädophiler, egozentrisch und unreif, so lautet das Fazit des Fachmanns. Die Weigerung, während des Prozesses zu kooperieren, fasst der Psychiater in einem Wort zusammen. Theatralisch.
Das Theater endet, als am 14. Juni 2004 das Urteil ergeht. Schuldig der Vergewaltigung und des Mordes. Das Urteil lautet auf 30 Jahre Haft. Montes wird frühestens nach 20 Jahren die Möglichkeit haben, einen Bewährungsantrag zu stellen. Für John erstmals ein Grund zum Aufatmen. Nur Minuten nach der Urteilsverkündung gibt er stellvertretend für die Familie sein Pressestatement ab. Worte, die Kraft kosten und Worte, die auch die anderen Opfer mit einbeziehen.
Ich würde das hier gern auf Französisch sagen, aber die Emotionen sind geradezu überwältigend. Ich spreche im Namen von Sue, Jenny und mir. Was als erstes gesagt werden muss, es ging bei dem Ganzen nicht nur um Caroline. Ihr Leben war zwar kurz, aber sie war glücklich. Wir sind uns sicher, dass sie noch eine vielversprechende Zukunft gehabt hätte. Die wunderschönen Erinnerungen, die wir an sie haben, werden wir für immer in Ehren halten. Sie wird niemals vergessen werden. Die letzte Woche war anstrengend für uns. Ebenso die letzten 8 Jahre, in denen wir Gerechtigkeit für Caroline erlangen wollten. Wir werden jetzt mit dem Wiederaufbau unseres eigenen Lebens anfangen.
Ich möchte hier nochmal kurz zwischenhaken, weil ich finde, es gibt einem so ein schauriges Gefühl, dass der einen Bewährungsantrag nach 20 Jahren stellen darf. Weil ich finde es so krass, ich meine, der hat das jetzt 30 Jahre lang durchgezogen. Ne? 30 Jahre lang ist er durch Europa getingelt und hat Frauen vergewaltigt, sexuell belästigt und umgebracht. Also es ist natürlich einfach die rechtliche Lage, aber ich finde das trotzdem irgendwie krass, dass er diese Möglichkeit hat, weil er hört sich halt wirklich an wie jemand, bei dem es super hoffnungslos ist.
Ja, absolut, aber ein Antrag bedeutet natürlich auch nicht, dass man dann, dass dem stattgegeben wird. Das ist eben, wie du sagst, einfach die rechtliche Lage, das muss halt dann per Protokoll, muss ihm das eingeräumt werden, weil das eben so festgelegt wurde. Und auf jeden Fall ist es widerlich, weil ich bin persönlich auch der Meinung, dass jemand, der so lange so viele Menschenleben beeinträchtigt hat,
so was
ja auch
skrupellos.
So einen Ripple-Effekt hat. Ne? Das beeinträchtigt ja auch nicht nur die Menschen, die er wirklich missbraucht oder eben sogar umgebracht hat, sondern eben auch deren Familien, alle in dem Umfeld. Das ist skrupellos und das ist widerwärtig, aber die Rechtslage sieht das vor. Und ob dem Antrag dann stattgegeben wird oder nicht, das ist ja nochmal eine andere Frage.
Und ich finde das schon krass, wie der null Empathie hat für die ganzen jungen Mädchen, die unter ihm gelitten haben. Aber in dem Moment, wo das Statement von seiner Mutter zur Sprache kommt, anfängt zu heulen. Ne? Wo es um ihn geht, wo es um seine eigene Kränkung geht oder darum, wie er dasteht, jetzt vor seiner Mutter, da fängt er das Heulen an. Aber nicht in einer Sekunde durch Empathie oder Mitgefühl.
Ich finde, das wurde auch ganz treffend gesagt. Egozentrisch und theatralisch, fand ich, sind sehr gute Begrifflichkeiten für diese Art von Selbstdarstellung und sein Weltbild wahrscheinlich, was sich nur um sich selbst dreht.
Ich habe auch gedacht, der Moment, wenn du da sitzt als Familienangehörige und dann nimmt er die Kopfhörer raus bei dem, was gesagt wird. Boah, da muss doch so eine Wut in dir aufsteigen. Das würde mich so wütend machen, wie er damit umgeht.
Ja. Auf jeden Fall.
Dass er sich dem einfach entzieht, obwohl das nur sein Doing ist.
Mhm.
Nur seinetwegen passiert all das, was gerade da passiert ist in dem Gerichtssaal.
Mhm. Ich glaube, also ich kann mir das nicht ausmalen. Ich glaube auch, dass ich unfassbar wütend wäre. Ich glaube aber auch, dass die Zeit, die dazwischen vergangen ist, zwischen dem Vorfall und dem Mord und aber auch eben dem Prozess, ja, ich weiß nicht, vielleicht kommt alles wieder hoch. Ich weiß es nicht. Aber ich wollte gerade eigentlich sagen, vielleicht kühlt man dann so ein bisschen ab. Die Trauer bleibt natürlich.
Aber wenn du den dann zum ersten Mal siehst, das muss so eklig sein, wenn du denkst, okay, dieser widerwärtige Typ hat sich an meiner Tochter vergriffen. Das ist einfach, also das Gefühl, das muss, da überhaupt still sitzen zu bleiben, das ist ja der Wahnsinn.
Mhm. Wahrscheinlich ist man dann auch irgendwie unter Schock, wenn man da sitzt und das sieht, weil es ist einfach,
oh Gott.
Ja.
Das eigene Leben wieder leben. Die grausigen Details, die sich während des Prozesses wie Schlingpflanzen im eigenen Kopf festgesetzt haben, wieder abschütteln. Der Glaube daran, endlich einen Abschluss finden zu können. All das zerplatzt bereits kurz nach dem Prozessende wie eine Seifenblase. Laut einem neuen Gesetz, das in Frankreich erst 3 Jahre zuvor eingeführt wurde, hat nämlich jede verurteilte Person in einem Strafverfahren automatisch das Recht auf ein Berufungsverfahren. Das heißt, der Fall wird vor einem neuen Richtergremium und neuen Geschworenen nochmal komplett aufgerollt. Einzige Voraussetzung dafür, der entsprechende Antrag muss spätestens 10 Tage nach der Urteilsverkündung gestellt werden. Und genau das macht Montes. Die Neuverhandlung bedeutet für Carolines Familie nur eins, Stress pur. Im Sommer 2005, ein Jahr nachdem das Urteil gegen den Mörder ihrer Tochter und Schwester erging, machen sich John, Sue und Jenny erneut auf den Weg nach Frankreich.
Montes erklärt seinen Schritt damit, dass er während des ersten Prozesses nicht mitgewirkt hatte. Nach der langen Zeit in der psychiatrischen Abteilung sei er nicht ganz bei sich gewesen. Während des ersten Prozesses hatte er kaum gesprochen und das wenige, was er gesagt hatte, auf Spanisch mitgeteilt. Jetzt im Berufungsverfahren spricht er in einwandfreiem Französisch. Seine Angaben beschränken sich im Großen und Ganzen auf die Erkenntnisse, die bereits während des ersten Prozesses gewonnen wurden. Allerdings räumt der mittlerweile 55-Jährige jetzt erstmals ein, für den Tod von Caroline verantwortlich zu sein. Er habe sie getötet, wie er es ausdrückt, ohne es zu tun. Das Ganze sei ein Unfall gewesen, ein Unglück. Montes erzählt im Berufungsprozess erstmals, dass er den Wattebausch, mit dem Caroline geknebelt wurde, bereits in London gekauft hatte, wo er damals wohnte. Eine Aussage, mit der er sich ein Eigentor schießt. Denn die Anklage sieht darin einen weiteren Beleg für eine geplante Vorsatztat.
Montes beharrt jedoch weiter darauf, dass er Caroline nicht umbringen wollte und wendet sich direkt an ihre Familie.
Was ich getan habe, war schrecklich. Es war schrecklich. Es tut mir leid und ich bereue, was ich getan habe. Aber ich wollte ihre Tochter nicht umbringen. Ich würde mir wünschen, dass ihre Tochter bei ihnen zu Hause ist. Ich muss an meinen eigenen Sohn denken. Wenn jemand ihm das angetan hätte, würde ich wahrscheinlich so denken wie sie.
Der Typ ist echt die Härte, oder?
Das ist der Wahnsinn.
Und es ist so manipulativ, weil das hätte er ja im ersten Prozess machen können, wenn er es so gemeint hätte.
Der hat einfach die Richtung gewechselt. Er hat gemerkt, so wie er gefahren ist, funktioniert nicht. Und dann wechselt er im Berufungsprozess einfach nochmal die Richtung. Ja. Spricht Französisch plötzlich.
Ich finde das so, es macht einen wirklich so wütend. Auch warum vergleichst du das denn jetzt mit deinem Sohn?
Ja.
Dein Sohn ist nicht in der gleichen Situation.
Er versucht, sich menschlich zu machen in deren Augen. Er versucht, sich der Sohn, auf eine menschliche Ebene zu heben.
Der Sohn, den du nicht kennst, weil du die Mutter geschlagen hast. Mhm. Ein Redeschwall, den John, Sue und Jenny irgendwie über sich ergehen lassen. Leere Worthülsen. Mehr können sie dem Gesagten nicht abgewinnen. In den Augen der Familie überstrapaziert Montes sein Recht auf automatische Berufung. Denn entlastende Fakten präsentieren weder er noch seine Verteidigung. Das letzte Wort gehört Carolines Familie. Das Berufungsgericht soll hören, was die letzten 9 Jahre mit ihr gemacht haben. John erzählt von den Albträumen, die ihn immer noch verfolgen. Davon, dass die Welt für ihn seit dem Sommer 1996 einfach stehen geblieben ist und sich nicht mehr weiterdrehen will. Jenny ist mittlerweile 20. Nach Carolines Tod hat es 6 Jahre lang gedauert, bis sie mit anderen über ihren Verlust sprechen konnte und psychologische Hilfe in Anspruch nahm. Worte, die das Gefühl von damals und den Verlust beschreiben können, hat sie immer noch keine.
Nach nur 2,5-stündiger Beratung bestätigt das Berufungsgericht das Urteil, das bereits in erster Instanz erging. Schuldig der Vergewaltigung und des Mordes. Es bleibt bei der 30-jährigen Haftstrafe. John, Sue und Jenny bitten die MedienvertreterInnen nach dem Urteil um den nötigen Respekt und etwas Abstand. Nach 9 Jahren wollen sie endlich Ruhe finden und dasselbe wünschen sie sich auch für Caroline. Caroline war ganz vernarrt in schöne Melodien. Sie hat Klarinette gespielt und war Teil des Schulorchesters. Außerdem nahm sie Ballettstunden. Dass sie keine Pirouetten mehr drehen, dass nie wieder ein Ton ihr Musikinstrument verlassen wird, ist falsch. Es wirkt unwirklich. Und doch ist es für ihre Familie seit dem Sommer 1996 Realität. Carolines Tod wirft lange Schatten. John, Sue und Jenny wollen sich trotzdem an dem festhalten, was ihre Caroline war. Ein Sonnenschein. Ein Licht, das weiter strahlt in den Herzen derer, die sie auf ihrem kurzen Weg begleiten durften.
Richtig, richtig heftiger Fall. Wenn nicht, ja, einer der heftigsten, finde ich, die wir bis jetzt hier hatten.
Geht unglaublich unter die Haut und macht wahnsinnig betroffen. Also ich gebe zu, bei der Recherche sind mir mehrfach die Tränen in die Augen gestiegen, einfach weil ich die Vorstellung so grauenvoll finde, dass sowas passiert und auch, wie ich eben schon gesagt oder angerissen habe, dass man eben damit nicht nur ein Leben zerstört, sondern so viele mehr und so viel Angst sät.
Ich finde auch so befremdlich und beängstigend, dass dieser Typ so, mir macht immer so eine große Angst, wenn Leute überhaupt keine Moralvorstellung und Nächstenliebe und Empathie in sich tragen. Ich empfinde das als was so Gefährliches. Es macht mir einfach Angst, ne? Teilweise. Dass es Menschen gibt, die einfach sich so von sich selbst entfernt haben, dass man sich nicht darauf verlassen kann, dass sie Gutes tun oder dass sie eben das ordentlich einsortieren.
Hm. Ja, dass irgendwie, dass es auch eine Art von Moral- und Gerechtigkeitssinn gibt, auf den man sich irgendwie berufen kann. Das ist ja bei jemandem, der so viele Verbrechen dieser Art schon verübt hat, einfach völlig, ich glaube, da knipst das Gehirn komplett aus, dass du da gerade eine Straftat begehst, ne?
Ich glaube, was auch wichtig ist, ist, ich meine, der Typ war auf jeden Fall pädophil.
Absolut.
Und was wichtig, aber glaube ich auch, ist, mir begegnet das ganz oft, dass Pädophilie halt gleichgesetzt wird damit, dass man so einen Menschen vor sich hat. Aber wie wir ja auch schon in dem Fall gesagt haben, wenn jemand diese Neigung hat, dann bedeutet das natürlich nicht, dass er auch dazu fähig ist, so viel Leid Menschen zuzufügen, ne?
Ja, natürlich, es gibt Menschen, die das unter Kontrolle haben, beziehungsweise die auch keine Täter werden wollen.
Ja.
Wir haben hier auch noch eine kleine Seite für euch, und zwar unter keintäterwerden.de kann man sich, wenn man diese Neigung empfindet, wenn man denkt, dass man Hilfe benötigt, sich dort melden. Das ist eine Anlaufstelle. Da wird man nicht straffällig, wenn man sich dort meldet, weil das eben präventiv dafür ist, dass man sich Hilfe suchen kann.
Ja, und man wird vor allem nicht verurteilt. Also ich kann mir vorstellen, dass wenn jemand so eine Neigung in sich entdeckt, dass man natürlich riesengroße Angst hat, darüber zu reden. Aber bei diesen Stellen hat man eben Menschen, die einen unvoreingenommen zuhören. Und ich glaube, das ist erstmal die erste Grundvoraussetzung für alles, was man in den Griff bekommen möchte und womit man einen gesunden Umgang finden möchte.
Absolut. Also es ist doch viel besser, jetzt nicht einfach unbedingt einen Deckel auf irgendwas drauf zu tun, was dann vielleicht irgendwann explodieren wird, sondern präventiv daran zu gehen und zu versuchen, das zu verhindern, dass eben es nicht dann doch vielleicht irgendwann dazu kommt, dass man was tut, was man nicht wieder rückgängig machen kann.
Vor allem, wenn Kinder leiden. Also es ist einfach wirklich nicht okay, wenn man Kinder leiden lässt in so einem Maße.
Ja, absolut. Ihr Lieben, das war ein sehr schwerer Fall, wie gesagt, für uns auch. Und wir hoffen, wir konnten es gut für euch auffangen und müssen es jetzt auch erstmal weiter verdauen. Passt bitte auf euch auf und wir hören uns ganz bald wieder.
Schließt die Türen ab, bevor ihr schlafen geht.
Ja, ciao.
Bis dann.
Das war Reise in den Tod. Eine Produktion von Podimo. Mit Caro Kult und Maria Erich.